macht das Geld voran. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, das Geld voran.
Geschichte wird gemacht, die Sendung gegen das Vergessen. Heute die 70er Jahre zu den K-Gruppen Teil 1.
This is Radio Tirana. We commence our broadcast in the English language. In this broadcast, you will hear the working people.
Nein, ihr seid jetzt nicht mehr bei Radio Tirana, bei albanischen Radio, sondern ihr hört Geschichte wird gemacht.
Thank you. like a constant glimpse of the rising sun. Ah, you're like a constant glimpse of the rising sun.
Ja, guten Tag auch. Heute möchten wir euch zu einer Zeitreise in die 70er Jahre einladen, als die Linke noch links war und das Schweinesystem noch schweinisch und als selbst Taxifahren auf Demonstrationen schon mal die Hand ausrutschte. Es war die Zeit, als K-Gruppen ihr Unwesen trieben. Und darum geht's in dieser Sendung, K-Gruppen.
Und K-Gruppen sind was?
Ja, wofür das K steht, das wäre mal mindestens die 250.000 Mark Frage in Günther Jauchs Quizshow Wer wird Millionär? K-Gruppen sind das A, kaiserliche Gruppen, B, katholische Gruppen, C, künstliche Gruppen oder D, kommunistische Gruppen. Ja, das Publikum ist da ratlos. Da müssen Sie mal wen anrufen, vielleicht einen Onkel, einen Alt-68er, der weiß noch, was das war.
Richtig. Ich habe hier einen Onkel am Apparat und ja, er bitte? Wird jetzt die Antwort geben.
K-Gruppen?
Das waren die, die meinten, dass sie die legitimen Nachfolger der Kommunistischen Partei Deutschlands seien.
Ah, also kommunistische Gruppen.
Der Kandidat hat 250.000 Mark gewonnen.
Ja, sehen Sie. Und darum geht's hier. Eine Bewegung, die in den Kostümen der Arbeiterparteien der Weimarer Republik auftrat, die trotzdem aber keine proletarische Bewegung war. Eine Bewegung, die in der Nachfolge von 1968 bei aller Symbolik die alte Arbeiterbewegung zu repräsentieren, immer eine Jugendbewegung blieb. Eine Bewegung, die in den 70er Jahren stärkste politische Kraft der Neuen Linken war. Unsere Sendung besteht aus 5 Themenkomplexen. Zunächst wollen wir uns fragen, wie, wann und unter welchen Umständen die K-Gruppen entstanden und wenden uns dabei kurz der 68er-Bewegung zu. Dann wollen wir uns fragen, worin die Gemeinsamkeiten der K-Gruppen bestanden, worin ihre übergreifende Ideologie. Drittens wollen wir dann wissen, worin die Unterschiede bestanden. Existierten doch mehrere K-Gruppen, die sich teilweise bis zu Schlägereien heftig gegenseitig bekämpften. Schließlich viertens wollen wir wissen, was den Niedergang der K-Gruppen nach 1977 ausgelöst hat. Und letztens wollen wir noch eine These zur Relevanz der K-Gruppen aus heutiger Sicht bringen.
Dieses ganze Programm wird lebendiger und abwechslungsreicher, vielleicht auch etwas authentischer durch Interviews, also Ausschnitte aus Interviews mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, die damals Aktivistinnen, also teilweise Führungskader, teilweise Fußvolk der K-Gruppen waren. Und zusätzlich, wie bekannt, ergänzen wir das mit zeitgenössischer Musik aus den 70er Jahren. Und genau damit fangen wir jetzt auch mal an.
There's ringing in my ears, and no one
Peter Frampton wollte auch gewusst haben und gezeigt kriegen den Weg, wo es lang geht. Viele wollten wissen, wo es lang geht. Keiner wusste so richtig. Wir haben jetzt hier nochmal meine ehemalige Mitschülerin von der Abendschule gefragt, Christine. Sie war auf dem kommunistischen Oberschülerverband unserer Schule und ist heute beschäftigt bei einer gemeinnützigen Einrichtung und macht jetzt nochmal einen Rückblick, warum sie zu den K-Gruppen gegangen ist.
Ja, für mich waren die K-Gruppen damals die Antwort auf all diese Widersprüche, die ich erlebt habe. Ich habe überhaupt auch erlebt, dass sich Dinge auf der Straße zugetragen haben, die in der Zeitung ganz anders standen. Und die K-Gruppen hatten eine Antwort darauf, dass ich dachte, ich möchte was tun. Ich möchte und es soll auch möglichst handfest sein. Und das war es dann auch.
Ja, die 68er-Bewegung ist ja bis heute Gegenstand von Geschichtspolitik geblieben, wie das auch am Auftritt von Außenminister Fischer vor dem Kleinprozess in Frankfurt wieder zum Ausdruck gekommen ist oder in der Fragestunde vom Bundestag zu seiner militanten Vergangenheit im Frankfurter Häuserkampf. Die ehemaligen Protagonistinnen und Protagonisten haben sich inzwischen auf die Formel geeinigt, dass 68 eine Zivilisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft bewirkt habe. Konservative sagen eher, 68 ist für alle möglichen Missstände verantwortlich, für den Verfall von Sitten und Moral, für Gewalt an Schulen und selbst für den Rechtsradikalismus, wie neulich zu lesen war. Fischer selbst betont, dass er damals für Freiheit und Demokratie gekämpft habe. Mit den ursprünglichen Intentionen der Revolte hat das alles wenig zu tun. Und 68 soll hier aber nur so weit von Interesse sein, als sie quasi die Urzelle war für alles, was dann in der Neuen Linken in der Bundesrepublik in den 70er Jahren an Gruppen und Strömungen existent war. Die 68er-Bewegung war radikal, antiautoritär, antikapitalistisch, revolutionär, internationalistisch, politisch antiwestlich, also sie war antiparlamentarisch, antiamerikanisch, antipluralistisch, auch antimodern. Kulturell war sie aber zutiefst im Westen verankert und auch modernistisch. Das heißt, was die Lebensstile anging, die Mode, die Musik und so weiter. Reibungspunkte gab es damals viele. Der Mief der Adenauer Jahre, vor allem auch kulturell. Die Situation an den Hochschulen, der Vietnamkrieg, die faschistische Vergangenheit der Bundesrepublik, oft in Gestalt der eigenen Eltern. Die Bewegung blieb zunächst auf West-Berlin und die dortigen Hochschulen beschränkt. Die Analysen der Bewegung entsprachen ihrer isolierten Situation. Mit Marcuse wurde die Gesellschaft der Bundesrepublik als eindimensional beschrieben. Die Arbeiterbewegung sei in die Totalität dieser Ordnung integriert, ihr Emanzipationspotenzial stillgelegt. Die Initiative für revolutionäre Veränderung sei in dieser Situation auf Randgruppen übergegangen. Das heißt also in den Metropolen auf Studenten, Intellektuelle, sogenannte Dropouts, und in den Peripherien des Weltsystems auf Befreiungsbewegungen.
Peripherien des Weltsystems, vielleicht so viel kurz zur Erklärung, ist sogenannte Dritte Welt.
Ja, die Dritte Welt, genau. Die Bewegung folgte einem Metropole-Peripherie-Modell. Und einzig diese Randgruppen im Weltsystem seien in der Lage, den Verblendungszusammenhang der herrschenden Ordnung zu durchschauen, zu durchbrechen und zu bekämpfen. Revolution müsse sich in der Metropole unter solchen Umständen als Kulturrevolution vollziehen. Und die Provokation der herrschenden Zustände sollte das Mittel sein, die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen zu bringen und gleichzeitig die Subjektivität der Revolutionäre überhaupt erst freizulegen. Was die Organisationsfrage damals anging, herrschte die Überzeugung vor, dass das Reich der Freiheit in der eigenen Organisation tendenziell schon vorweggenommen werden müsse. Das heißt, es kam dazu einer Betonung aus der Dialektik von Selbstveränderung und Gesellschaftsveränderung im Rahmen der eigenen Strukturen. 1967, in der Folge der Erschießung von Benno Ohnesorg durch einen Polizeibeamten während der Demonstration gegen den Schah-Besuch in West-Berlin, ging die Revolte dann auf die Hochschulen anderer Orte über. Und 1968 dann mit dem Vietnamkongress, der Kampagne gegen die Notstandsgesetze und schließlich im April mit dem Attentat auf Rudi Dutschke wurden auch andere nicht-akademische soziale Schichten in die Bewegung einbezogen. Zum Beispiel entstand da eine Lehrlingsbewegung. Auf dem Höhe- und Endpunkt der antiautoritären Bewegung, das Jahr 1968, folgte der Zerfall der Revolte in unterschiedliche Spektren und Fraktionen. Subjektiv schien es den Beteiligten damals so, als sei das Jahr 1968 Auftakt einer breiten Oppositionsbewegung. In einem herrschte Einigkeit. Die Randgruppenstrategie wurde verworfen. Mit dem Pariser Mai 1968 wo erstmals in einer Metropole die Arbeiterbewegung sich mit einem Generalstreik an die Seite der streikenden, der protestierenden Studenten gestellt hatte und vor dem Hintergrund der spontanen Streiks in der westdeutschen Montanindustrie im September 1969 rückte das Proletariat als Kraft von Emanzipation in den Blick. In der Zeit zwischen 1968 und 1973 zerfiel die Einheit der Revolte, ideologisch und organisatorisch. Subjektiv wurde das von den Beteiligten als Phase des Aufbruchs empfunden. Die Phase bis 1973 erschien als offene Situation der Suche nach relevanten Konzepten gesellschaftlicher Veränderung. Innerhalb der neuen Linken herrschte die Vorstellung, die antiautoritäre Phase war das Vorspiel, jetzt kommt das Eigentliche. Die Überzeugung, dass die Arbeiterbewegung hierbei eine wichtige Rolle spielen würde, die war in der neuen Linken zu diesem Zeitpunkt nahezu unumstritten. Die Konzepte, die sich an diese Entdeckung des Proletariats knüpften, die waren allerdings recht unterschiedlich und diese markierten im Eigentlichen die Identität der einzelnen Gruppen, wie sie jetzt zwischen 1968 und 1973 entstanden. Die Bewegung zerfiel in stark von der italienischen Entwicklung geprägte Teile, also Operisten, Spontanisten, wie sie sich selbst ironisch nannten. Das wäre etwa Joschka Fischers Revolutionärer Kampf in Frankfurt oder Karl-Heinz Roths Proletarische Front in Hamburg. Dann linkssozialistische Teile, sozialistische Büro in Offenbach, militante Teile, das heißt das Blues-Milieu in West-Berlin, Bewegung 2. Juni, Rote Armee-Fraktion, revolutionäre Zellen und so weiter. Und selbst die Frauenbewegung, die ihren Ursprung hierzulande ja auch in der 68er-Bewegung hat, war anfangs proletarisch gestimmt. Das heißt, es wurde Bebel, Engels und Zetkin geschult.
So Neue Linke, darunter versteht man ein Teil der Bewegung der Linken, die sich relativ stark abgrenzen von zum Beispiel SPD, also der alten Arbeiterbewegung, SPD, KPD oder auch die Gewerkschaftsbewegung. Zu Neuen Linken, zu den Teilen, die vorher aufgezählt wurden, zählt natürlich auch die K-Gruppen, um die uns hier geht, und damit gebe ich dann wieder weiter.
Ja, die K-Gruppen waren vielleicht sogar das wesentlichste Ergebnis dieses Zerfallsprozesses, der antiautoritären Revolte der 60er Jahre. Sie waren in den 70er Jahren die stärkste Fraktion der Neuen Linken. Und interessant ist, darauf wollte ich eben hinweisen, dass die Neue Linke eben, wie sie sich aus 68 entwickelt, zunächst mal an der Arbeiterbewegung orientiert. Das heißt, dass sie nicht aufhört, Neue Linke zu sein, nur weil sie das tut, aber dass sie einen neuen strategischen Bezug findet in der Arbeiterklasse, sozusagen in allen Fraktionen. Das wäre wichtig festzuhalten. Zwischen 1968 und 1973 entstanden 6 überregional bedeutsame K-Gruppen. Zunächst 1968 wurde in Hamburg die Kommunistische Partei Marxismus-Leninismus KPDML von Ernst Aust, alter KPD-Recke, gegründet. 1970 dann aus der dortigen Studentenbewegung, die aus den Roten Zellen an der Freien Universität, zunächst als Aufbauorganisation die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD. 1971 dann in Hamburg entstand aus der dortigen Lehrlingsbewegung der Kommunistische Bund, KB. 1972 ging unter anderem aus den Tübinger Basisgruppen der Württembergische Kommunistische Arbeiter Deutschlands, KABD, hervor. 1973 entstand aus den Münchner Basisgruppen in Regensburg der Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, kurz AB genannt. Und im gleichen Jahr 1973 in Bremen in direkter personeller Kontinuität zum Heidelberger SDS, der Kommunistische Bund Westdeutschland, KBW, die größte K-Gruppe der 70er Jahre. Die K-Gruppen stellten eine äußerst orthodoxe Variante der Bezugnahme auf das Proletariat seitens der Neuen Linken dar. Das heißt, sie versuchten direkt an die kommunistische Bewegung der Weimarer Republik anzuknüpfen und setzten damit im Prinzip die Rekonstruktion der historischen KPD auf die Tagesordnung. Die war ja in der Bundesrepublik 1956 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden und in der Folge zerschlagen worden. Und schon in ihren Namen und ihrer Symbolik versuchten die K-Gruppen diesen Bezug deutlich zu machen. Das heißt, es dominierten Hammer und Sichel, Fäuste mit Schraubenschlüsseln vor aufgehender Sonne natürlich, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao-Embleme. Und auch den Titeln ihrer Presseorgane war das zu entnehmen. Roter Morgen, Rote Fahne, Arbeiterkampf, Kommunistische Volkszeitung, Kommunistische Arbeiterzeitung und so weiter. Organisation wurde im Gegensatz zu den 60er Jahren nun als Mittel zum Zweck verstanden, nämlich zum Zweck der Revolution, und war entsprechend hierarchisch, teilweise auch bürokratisch angelegt. Die Haare wurden kurz geschnitten, die Hosen gebügelt, und so wollte man sich mit dem Proletariat gemein machen. Der Weg nach Weimar führte die K-Gruppen über Peking. Das heißt, die Volksrepublik China wurde als Ideal eines kulturrevolutionären und massendemokratischen Sozialismus begriffen und vor allem als Zentrum einer internationalistischen, von den trikontinentalen Sturmzentren ausgehenden Weltrevolution. Das heißt, der Dritten Welt wurde eine wesentliche Rolle zugebilligt in dieser Revolution. Der Maoismus wurde als Theorie dieses Modells breit rezipiert, daneben auch die Werke von Lenin, Stalin und auch Marx und Engels. Die UdSSR wurde demgegenüber als bürokratisch, restaurativ und sozialimperialistisch gebrandmarkt. Die 1968 neu konstituierte DKP wurde in diese Schmähung einbezogen. Das heißt, sie wurde von den K-Gruppen als revisionistisch bekämpft. In den beginnenden 70er Jahren hatten die K-Gruppen auch etwas von einer regelrechten Modebewegung. Das heißt, die genannten Gruppen hatten großen Zulauf. Sie konnten sich über ein Angebot an Kandidatinnen und Kandidaten zur Aufnahme nicht beklagen. Einzelnen Gruppen gehörten bis zu 3000 Mitglieder an. Dazu existierte ein breites Feld von Vorfeldorganisationen, Sympathisantengruppen und so weiter. Und die Massenbewegung, die da bestand, die sogenannte ML-Bewegung, das heißt die marxistisch-leninistische Bewegung, der sollen sich Schätzungen zufolge in den 70er Jahren zeitweilig und über die gesamte Periode gesehen bis zu 100.000 Menschen zugerechnet haben. Die ML-Bewegung war eine reine Jugendbewegung, Nur ganz wenige Kader aus der alten KPD schlossen sich an. Die wurden dann entsprechend hofiert. Ernst Aust wäre so eine Figur, der die KPDML führte. Oder Willy Dickhut war so eine Persönlichkeit im KABD.
The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, I you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, I you don't believe we're on the eve of destruction. So mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
Sechs K-Gruppen gab es offensichtlich, alle mit dem Anspruch, die KPD wieder zu gründen, die Weimar oder zusammenzuführen. Gab es da irgendwelche Tendenzen in die Richtung?
Ja, der Anspruch bestand. Also Anfang der 70er Jahre war das zu einem Schlachtruf Überwindung des Zirkelwesens zusammengefasst. Vereinigung der ML-Bewegung zur neuen KPD sozusagen. Daraus wurde nichts und hat in erster Linie daran gelegen, dass die Differenzen, die zwischen den einzelnen Gruppen bestanden, die Gemeinsamkeiten doch bei Weitem überwogen. Die Differenzen, die wurden teilweise auch auf Demonstrationen handgreiflich ausgetragen oder auf Veranstaltungen. Ich soll jetzt hier auch nicht ins Detail gegangen werden, wo die Unterschiede zwischen den einzelnen K-Gruppen eigentlich genauer lagen. Es soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass es so innerhalb der ML-Bewegung festgemacht in einzelnen Gruppen drei Strömungen gab, in einem Rechts-Links-Schema, wenn man so will. Ja, erstens hatten wir die ultralinken Parteien, also KPD, ML und KPD, die traten teilweise sehr großsprecherisch auf. Für die Diktatur des Proletariats lautete die Schlagzeile ihrer Presse. Der Kampf um Reformen wurde aus ideologischen Gründen als reformistisch und ökonomistisch zurückgewiesen. Später, ab Mitte der 70er Jahre, gingen diese Parteien auf nationalkommunistische Positionen über. Sie folgten darin der chinesischen Drei-Welten-Theorie. Das heißt, die Volksrepublik China hatte Anfang der 70er die Sowjetunion zum Hauptfeind der Völker der Welt erklärt, zum Hauptfeind der Weltrevolution sozusagen. KPDML und KPD folgten der Volksrepublik China oder der Kommunistischen Partei China in dieser Sichtweise und die polemisierten nun hier in der Bundesrepublik gegen den drohenden Überfall des Bolschewismus auf unser Vaterland. Gleichzeitig riefen sie zur Stärkung der NATO und der EG auf.
Die Kritik einer Sowjetunion, ihrer Führung, der KPDSU, könnte man mit einem groben Satz zusammenfassen unter der Formel sowjetischer Sozialimperialismus. Wurde das benannt, was mit sozialistischen Phrasen im internationalen Bereich bemäntelt wurde, aber der Einfluss in kolonialer Manier in fremden Ländern unter diesem Deckmantel eindeutig in national-russische Interessen umzuwandeln.
Zum Zweiten gab es dann innerhalb der ML-Bewegung die zentristischen Bünde, wie sie hier in Anführungsstrichen genannt werden könnten. Also damit wären gemeint KB und KBW. Die distanzierten sich von einer solchen Renaissance des Nationalbolschewismus scharf. Die Bünde traten in gewisser Hinsicht moderater auf. Sie bemühten sich um eine Vermittlung von Theorie und Praxis. Sie agierten in der Tagespolitik mit radikaldemokratischen und sozialpolitischen Forderungen, traten für Gewerkschaftseinheit ein und waren in gewisser Hinsicht bündnispolitisch und reformerisch orientiert. Das Bemühen war hier darauf gerichtet, in den Tageskämpfen, wie das damals genannt wurde, also etwa in der Betriebsarbeit, im konsequenten Einsatz für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen, konkrete Ansatzpunkte für die Einleitung von Radikalisierungsprozessen zu finden. Der KBW stellte sich allerdings oft selbst ein Bein, das heißt, der hatte so berühmte Parolen wie die Massen wollen nach links und Sturz der Magistrate, mit der er seine moderatere, also seine eigentlich moderatere Politik immer wieder selber konterkarierte. Auch internationalistisch lag er des Öfteren daneben, so warb er für Solidarität mit Idi Amin in Uganda und Pol Pot in Kambodscha. Das war seine China-Nähe, die ihn hier blind machte.
Vielleicht so viel zu Idi Amin. Idi Amin war in Uganda, Afrika, ein Diktator, wird man heute im Nachhinein sagen, der relativ selbstherrlich dort geherrscht hat. Und Pol Pot war ein sozialistisches Regime in, wo war es, Kambodscha. Der versucht hat, sehr viele Leute von der Stadt aufs Land zu bringen und da auch Massen dabei umgekommen sind.
Ja. Der KB hatte solche Probleme nicht. Also er begriff sich schon sehr früh als Gruppe ohne sozialistisches Vaterland. Der Stand der Volksrepublik China und der Kommunistenpartei Chinas äußerst kritisch gegenüber, zunächst wegen deren Außenpolitik, später wegen der Innenpolitik in China. Was politische Themen der Bundesrepublik anging, hatte der KB oft einen guten Riecher dafür, wo Konflikte lagen, die dann Massen bewegten. Also er war beteiligt in der Solidaritätsbewegung früh zu Chile, Portugal, Angola, dann später in der Frauenbewegung, in der Anti-AKW-Bewegung, im Rasseltribunal, Bunte Liste, Grüne Partei. Als einzige K-Gruppe war es eigentlich der KB, der hier überall kräftig mitmischte. Der Arbeiterkampf, so hieß die Postille des KB, auch AK genannt, war eine Zeitung, die weit über den KB hinaus Verbreitung fand. Für damalige Verhältnisse war das eine Zeitung, die eigentlich wenig ideologisch angelegt war, eine recht kurzweilige Lektüre, so eine Art linkes Nachrichtenmagazin mit teilweise beachtlicher Auflage in den 70ern. Ein Trüffelschwein der Linken nannte der Marburger Politikprofessor Georg Filbert den KB daher völlig zutreffend.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. Thing I know is true, yeah. You'll be dead before your time is due. Know it. Watch my daddy in bed at time. Watch his hair been a turning gray. He's been working and slaving his life away. I know he's been working so hard. I've been working too, baby.
So, wenn wir dann diesem Rechts-Links-Schema weiterfolgen, hätten wir drittens die auch in Anführungsstrichen zu lesen rechten Bünde. Das wäre der KABD und der AB. Die haben sich in den 70er Jahren eigentlich fast ausschließlich auf Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit beschränkt. Und ein transformierender Anspruch war eigentlich im Alltag dieser Gruppen kaum noch zu erkennen. So viel zu der Aufteilung der ML-Bewegung in verschiedene Strömungen. Zu beachten ist allerdings, dass die Polarisierung innerhalb der Bewegung zwischen den K-Gruppen total war. Das heißt, die Klassifizierung, die wir hier vorgenommen haben, die ist systematisch, aber hat real eigentlich keine Entsprechung. Das heißt, dass die Feindschaft total war, insbesondere auch zwischen den beiden Parteien, also der KPD und der KPDML. Das war schon allein von daher angelegt, weil es ja gemäß kommunistischer Theorie nur eine kommunistische Partei geben kann und hier bestanden ja zwei, die sich schon von daher heftig befehdeten. Die wohl am intensivsten gepflegte Feindschaft innerhalb der ML-Bewegung war die zwischen KB und KBW, gleichzeitig die beiden größten K-Gruppen. Die haben zu keinem Zeitpunkt ihrer Geschichte zusammengearbeitet, auch nicht mal zu einzelnen Aktionen. Es muss beachtet werden, dass die Aufsplitterung der ML-Bewegung in verschiedene K-Gruppen, die sich, wie gesagt, heftig bekämpften, nicht ausschließlich als Folge von ideologischen Differenzen begriffen werden kann. Jürgen Schröder, der hat Anfang der 90er Jahre das APU-Archiv in Berlin geleitet, ist wohl einer der besten Kenner der K-Gruppen, der Geschichte der K-Gruppen. Der hat das auf eine kurze These gebracht. Er hat gesagt, dass diese Aufsplitterung der ML-Bewegung auch oder doch wesentlich durch einen Faktor der regionalen Hegemonie bestimmt gewesen sei. Damit wollte er sagen, dass die Bünde und Parteien versuchten, ihre einmal errungenen Hochburgen gegen den Einfluss konkurrierender Organisationen zu halten und gegebenenfalls auf Kosten dieser anderen Parteien und Gruppen auszudehnen. Und tatsächlich hat es diese regionalen Einflussgebiete gegeben in den 70er Jahren und es hat vor allen Dingen in diesen Einflussgebieten kaum Verschiebungen gegeben. Das heißt, die KPDML, die hat ihren Schwerpunkt vornehmlich im Ruhrgebiet und in Ostwestfalen. Die KPD hat ihre Hochburg in West-Berlin. Der KBW hatte Hochburgen in den Regionen Mannheim, Heidelberg sowie Bremen. Der KB blieb auf Norddeutschland und speziell Hamburg beschränkt. Der KABD hatte Schwerpunkte in Baden-Württemberg, Bayern, Südhessen und Saarbrücken. Und der AB schließlich, der war im Prinzip auf Südbayern beschränkt. Die unterschiedlichen Konzepte der K-Gruppen, so könnte man Schröders These zusammenfassen, wären dann vor allem Machtmittel im Kampf um Absicherung und Ausdehnung der regionalen Hegemonie der eigenen Gruppe gegen die anderen Gruppen zu interpretieren.
Im Nachhinein kann ich für den regionalen Sektor West-Berlins sagen, dass wenn man an allen Veranstaltungen, an allen Aktivitäten sämtlicher in West-Berlin existierender Parteien und Gruppen teilgenommen hat, dass man feststellen muss, wenn man jetzt im Rückblick sieht, dass die überall ihre Bonzen hatten, autoritär strukturiert waren, dass die Basis aber zum großen Teil auch anders agiert hat, gegen die Weisung der Konkurrenz und wir müssen mit denen, wir müssen die betrachten wie als Feinde und so. Das waren die Weisungen von oben. Aber die Basis hat oft auf Veranstaltungen und in irgendwelchen Betriebsgelegenheiten hat oft mit den anderen konkurrierenden Parteien zusammen diskutiert, sich ausgetauscht, das Bedürfnis formuliert, wir wollen eure Ideen hören, wir wollen eure Widersprüche und unsere Widersprüche austauschen. Und teilweise ist es auch, kann ich mich sehr gut erinnern, an Aktionen, die der KBW und die KPD zusammen gemacht haben, die Spontis zusammen mit anderen Parteien gemacht haben und so. Da ist die Basis ganz anders gewesen. Und ich kann nicht nur als eine unkritische Herangehensweise betrachten, dass wir das alle so mitgetragen und mitgemacht haben. We'll be right back.
einiges gehört haben über die K-Gruppen, ihre Entstehung, ihre Entstehungsbedingungen, Gemeinsamkeiten und Differenzen, wollen wir jetzt eine Zeitzeugin hören. Conny aus Aachen hat sich freundlicherweise bereit erklärt, ein langes Telefoninterview zu machen. Davon hören wir jetzt den ersten Teil. Sind Ausschnitte abschließend für die heutige Sendung.
Also ich bin in den Anfang der 80er Jahre mit dem Kommunistischen Hochschulbund in Kontakt gekommen. Das ist die studentische Organisation gewesen, die sich vom Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD. Und das war Anfang der 80er Jahre. Das heißt, so diese Hauptzeit, wo diese Auseinandersetzungen zwischen den K-Gruppen waren, die war eigentlich schon, das hat ja in den 70er Jahren mehr so stattgefunden. Ne? Und das die stimmt, waren ja auch schon relativ klein. Also so diese Hochzeiten der K-Gruppen, denke ich, waren schon fast vorbei. Meine eine Geschichte ist so ein bisschen über die Hausbesetzer-Szene. Mhm. Wir waren, also ich habe es auf dem Land gelebt und wir haben da mit mehreren Leuten halt auch ein Haus besetzt. Und das war schon ganz spannend so, die Auseinandersetzung da auch. Und das war so die erste, ja, Protest, politische Aktion nach außen auch. Mhm. Und haben dann aber so im Laufe dieser Zeit so gesehen, wie, als dieses Haus dann besetzt war, dann war das auch eine ganze, ziemlich lange so. Und viele von diesen Hausbesetzern hatten dann eigentlich sehr schnell dieses Ziel, selber Land zu besitzen, um ihre Schafe zu züchten.
Ja.
So wie das sich halt ganz viel ja dann auch so rausstellt. Und gerade auf dem Land, das war ein sehr schönes, großes Haus mit viel Land drumherum.
Ja.
Da gab es dann nachher mehr Schafe als Hausbesetzer.
Ja.
Und dann gab es einfach so ein paar Leute, so ein kleiner Kern, denen das nicht reichte. Und zu denen gehörte ich halt auch. So, ne? Und uns hat damals so am Arbeiterbund oder auch am KHW, als wir die kennenlernten, so deren klare antifaschistische Haltung imponiert, angesprochen. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen vom Arbeiterbund her auch die Aktionen, die gemacht worden sind. Und zwar diese großen bündnispolitischen Aktionen Anfang der 80er, Stopp Strauß, Strauß-Wahlkampf. Und da gab es ja dann Brecht statt Strauß, diesen anachronistischen Zug, der durch die Lande gezogen ist.
Ja.
Und der ist halt auch nach Aachen gekommen. Und ich weiß noch genau, als ich den gesehen habe, das war so ein richtiges, ja, ein Hochgefühl, so, ja, dass man sowas auf die Beine stellen kann. Das war so faszinierend. Und das hat mich so angesprochen, dass ich für mich irgendwie klar war, da möchtest du kennenlernen, da möchtest du mitmachen. Also Leute, die sowas auf die Beine stellen, so, das fand ich einfach klasse. Und das ist eigentlich immer wieder so ein Punkt gewesen, der mich immer fasziniert hat an dieser Arbeit, auch an dieser Organisation speziell so, zu der Zeit vom Arbeiterbund, aber auch die KB-Leute, mit welcher Konsequenz die dann auch ja eine Aktion beschlossen haben und die dann auch umgesetzt haben und sei die noch so verrückt erstmal.
Ja, ja.
Wir sind zwar weniger, aber wir sind gut. Und wir haben sehr diszipliniert gearbeitet.
Mhm.
Ich denke, das war ein ganz wichtiger Punkt und die Kerngruppe der 8 bis 12 Leute, die wir dann waren, die trafen sich fast jeden Tag an der Uni.
Mhm.
Die trafen sich mindestens 2-3 Mal die Woche abends. Ein ganz wichtiger Punkt war ja so die Bündnispolitik, einmal in der Stadt über eine Initiative, als ich noch nicht an der Uni war und dann an der Uni halt auch so nochmal so eine bündnispolitische Organisation, in der wir sehr intensiv alle mitarbeiten.
Mhm.
Das hat einfach mein ganzes Unileben bestimmt und überhaupt eigentlich mein ganzes Leben zu der Zeit. Wichtige Themen waren auf jeden Fall Internationalismus, war immer ein ganz wichtiges Thema.
Mhm.
Finde ich auch ja immer recht gut. Und unsere Positionen zur Türkei, Palästina waren so Themen. Dann Rassismus auf jeden Fall, Rassismus in den Wissenschaften.
Mhm.
Haben uns mit einzelnen Profs auseinandergesetzt. Die Burschenschaften an den Unis war immer ein wichtiges Thema.
Mhm.
Ja, so. Und dazu halt Aktionen gemacht. Und ansonsten natürlich, das oberste Ziel war eigentlich immer, ja, wie gesagt, im Dienst der Arbeiterklasse. Das heißt, wir orientierten uns auch an dem, was so der Arbeiterbund von uns auch erwartete. Das heißt, einmal Arbeit an der Uni selber, aber eben auch bei so Aktionen den Arbeiterbund zu unterstützen. Ne?
Hm.
Fing an von, ich sag mal, in diesen Betriebsverteilungen von Flugblättern an Betrieben und so weiter oder Aktionen, die planten, halt mit zu unterstützen, bis hin zu die Zeitungen und Flugschriften mit Schalmeienchor im Nacken vor den Häusern von Haus zu Haus zu ziehen und zu werben und zu verkaufen. Also ein bisschen angelehnt. Wir haben ja immer so diese also KAW Arbeiterbund vor allen Dingen auch diese Anlehnung an die Formen des AG Prop der Weimarer Zeit.
Der KPD damals.
Ja. Aber ja, wir fanden das damals gut. Es gab die MLPD, ne?
Ja.
Uni, BKP sowieso, war ja dann schon, ne? So, und den KBW und ich, so die einzelne gab es dann noch, ne?
Ja.
Aber mit denen hatten dann ja einige Mitglieder von uns ein bisschen näheren Kontakt, vielleicht auch über persönliche Kontakte oder so, aber jetzt als Organisation hatten wir mit denen so eigentlich gar nichts zu tun. Ne?
Ja.
Man machte so zusammen sicher die ersten Mai-Feiern, dann die wurden schon mal zusammen gemacht, das war aber auch mehr so eine Sache, die ja vom Arbeiterbund gemacht wurde und nicht jetzt so vom KW als Studentenorganisation.
Mhm.
Und da waren dann Einzelne mal. Aber jetzt, ich sag mal so, auch diese inhaltliche Auseinandersetzung so um die Linie und weiß ich was, so die ja sehr hart verlaufen sind, auch
ja,
ausschließlich, die waren eigentlich schon gelaufen.
Da war also schon eher wieder Gemeinsamkeiten angesagt, oder ist das
ja eher so ein Nebeneinander, so eigentlich oder sagen wir mal so ein Stück weit einfach so ja, wir haben den richtigen Kurs, ne? Die haben den falschen und da haben wir uns ja nicht so groß drum gekümmert, ne? Das war dann bündnispolitisch nochmal interessant, man guckte dann so an tagespolitischen Fragen zusammenzuarbeiten, aber jetzt so waren zumindest ich oder auch die Genossen um mich herum jetzt in Aachen, so waren wenige, die da sich wirklich intensiv für interessierten.
Soweit für heute mit Conny. Dankeschön. Das war's dann auch mit dem ersten Teil der K-Gruppensendung. Beim nächsten Mal werdet ihr was zu K-Gruppen, deren Niedergang und deren politische Relevanz hören. Das war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Die 70er Jahre, K-Gruppen, Teil 1.